Simpel ist es ja, wenn wir matchen einen Verkäufer mit einem Käufer, suchen natürlich möglichst viele Käufer, um den besten Preis zu bekommen und auch den Käufer, der sozusagen zu diesem Produkt passt. Bei den deutschen Spezial-IFs, die es ja seit Jahren gibt und sehr oft sind Konstrukte in Deutschland gemacht, das offene, ist es aber so, dass diese offene Struktur, die ist sehr einfach zu produzieren, aber die ist dann nicht offen, wenn jemand wirklich raus will. Also wenn jemand mit einer größeren Beteiligung raus will, dann hat dieser Fondskonstrukt nicht die Möglichkeit, die Liquidität dafür vorzuhalten, dass ein Einleger rauskommen kann. Und daher ist in einer Zeit, wo wir jetzt haben, so ein bisschen, also Immobilienmärkte, die übrigens am Wackeln, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber die mindestens in Bewegung sind, dann ist es auch wichtig, dass da Liquidität ist, sodass jemand auch rauskommen kann.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Das ist kein Hexenwerk. Alex Gadeberg sieht den Zweitmarkt für alternative Investmentfonds als einen simplen Marktplatz. Der Vorstand der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG spricht über diesen Sekundärmarkt, schon mal als stille Liquiditätsrevolution bezeichnet, der nicht nur für diejenigen gut ist, die aus einem Fonds raus wollen, sondern eben auch für die, die drin bleiben. Eine alte Weisheit beleben wir in unserem Gespräch. Man merkt erst, dass Liquidität fehlt, wenn sie nicht mehr da ist. Es geht also um ein Ventil, um die Stabilisierung von Fonds. Bei Zwangsauflösung gäbe es nur Verlierer. Momentan sieht Alex institutionelle Investoren, die Geld ausgeben wollen, in eine Strategie, denn sie kennen die Inhalte der Fonds. Wir sprechen darüber, warum Trading in Deutschland noch nicht so angesagt ist wie anderswo, über eine Mentalität der Vorsicht, die Korrelation zwischen Vertrauen und Handeln, über Diskretion und Transparenz, über Erwartungsmanagement hinsichtlich der Renditen, über Regulierung, von der nicht nur Alex genervt ist, und geopolitische Unsicherheit. Für mich eine Lehrstunde zu einem Thema, mit dem ich mich noch nicht so oft befasst habe. Deshalb sehr spannend. Ich hoffe auch für alle anderen. Falls Sie ein Produkt haben, von dem die Immobilienbranche gehört haben sollte, dann melden Sie sich bei mir zum Thema Podcast-Werbung. Und jetzt viel Spaß mit Alex. Immobilieros Podcast in Hamburg. Mir gegenüber sitzt Alex Gadeberg. Hallo.
Hallo.
Und einen schönen Nachmittag.
Dankeschön und willkommen nach Hamburg.
Ja, du bist Vorstand der Fondsbörse Private Markets. So heißt das richtig, das Unternehmen?
Nee, nicht ganz. Also das Unternehmen heißt, jetzt wird es ganz lang, Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG. Und die Fondsbörse Private Markets ist ein, das ist eine Aktivität von uns.
Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal geklärt. Dann Auskenner wissen jetzt, worum es geht. Es geht um einen Zweitmarkt, wie ich gelernt habe in der Vorbereitung auf dem Podcast, den nicht so viele auf dem Schirm haben. Du aber, und du bist Experte, deshalb reden wir über den Zweitmarkt für alternative Investmentfonds. Warum hat das denn hier niemand auf dem Schirm? Außer du natürlich mit deinem Team, aber...
Weil wir noch eine lange genug daran gearbeitet haben. Nein, das ist, also wir machen einen Zweitmarkt für Retail-Produkte seit über 20 Jahren. Und das ist bei den, also da im Markt natürlich platziert. In dem Spezial-IFs, beim institutionellen Kunden, sind wir erst seit einem Jahr überhaupt tätig. Da gab es auch ein paar andere Aktivitäten seit den letzten 2-3 Jahren. Und länger ist die Geschichte eigentlich gar nicht, wo jemand so versucht, also richtig versucht hat, einen Zweitmarkt zu machen. Und natürlich die Durchdringung bis alle das, also man hört vielleicht davon, aber richtig wahrnimmt man es ja erst, wenn man es braucht. Das heißt, oder wenn man es nicht selber braucht, ein Kunde oder ein Freund oder jemand anderen. Deshalb glaube ich, diese Durchdringung, die kommt. Aber es dauert noch.
Gut, dann betreiben wir heute mal ein bisschen Aufklärung.
Wir machen heute Aufklärung.
Genau, sehr gut. Dann erklär doch bitte mal das Prinzip.
Das Prinzip ist im Prinzip ganz einfach. Das ist wie bei jeder Marktplatz. Es gibt jemanden, der hat was, der will es gerne verkaufen. Der braucht Liquidität oder was anderes. Und geht im Prinzip zum Marktplatz hin und sagt, hey, ich will gerne verkaufen. Dann suchen wir, also das macht der Person ja nicht selber, fangen wir dann an, die potenziellen Käufer zu finden. Weil das ist ja im Prinzip das, was wir matchen. Also mehr, also simpel ist es ja am Ende. Wir matchen einen Verkäufer mit einem Käufer, suchen natürlich möglichst viele Käufer, um den besten Preis zu bekommen. und auch den Käufer, der sozusagen zu dieses Produkt passt. Und also so simpel gesagt ist es nicht mehr als das. Das ist im Prinzip das, was Börsen seit 500 Jahren gemacht haben, nämlich einfach einen Marktplatz betreiben. Das, was wir hier haben, ist dann natürlich, das ist ein bisschen anderes Produkt, das sind nicht so viele Anleger, das ist ein bisschen
spezieller.
Aber es hat auch viel mit, weil es ein kleiner Kreis von Anlegern ist, dann ist Diskretion gewünscht, gefordert. Das muss man dann wehren. Aber trotzdem ist das Prozess ist trotzdem, wir haben einen Verkäufer, wir brauchen einen Käufer, den müssen wir suchen. Oder wir haben einen Käufer, der sagt, such mir was, weil ich will gerne Geld anlegen, dann gehen wir auf Verkäufer zu. Also das ist kein Hexenwerk.
Du hast jetzt gerade gesagt, Diskretion wahren. Als ich hier vorhin reinging in den Raum, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, ist mir als erstes ein Spezial-Award hängt da an der Wand für Transparenz.
Ja.
Ja. So.
Ja.
Wie passt denn das zusammen?
Ja, das passt sehr gut zusammen und dann eigentlich nicht. Aber passt sehr gut zusammen, weil dieses Thema Transparenz ist nämlich auch das Thema der Retail-Produkte. Und in den Retail-Produkten, wo es ganz viele Anleger sind, da ist die Transparenz mit dem, also Fondsinformation, die Prospektzugang, Zugang zur Information, ist deutlich transparenter als bei den institutionellen Produkten. Und dieser Award ist für den Retail-Produkten.
Aha, also ja. Jetzt nicht.
Genau. Aber auch da, also man muss sagen, da haben wir, am Anfang gab es da gar keine Transparenz. Also da hat man gesucht, wenn man Informationen finden wollte.
Okay.
Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt über Transparenz spricht, auch im institutionellen Bereich, trotzdem wichtig, nicht Transparenz in so einer Art, dass es alle sehen können, aber es ist natürlich wichtig für einen potenziellen Käufer, dass alle Daten transparent sind für ihn, dass er alle Daten hat. Also wenn man es da nimmt, dann ist Transparenz auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also weil ich muss ja wissen, was ich kaufe.
Okay, bevor wir jetzt darüber noch mehr reden, was ihr jetzt neu macht, erklär doch bitte nochmal das Konstrukt Fondsbörse. Was macht ihr alles? Seit wann macht ihr das? Und vor allen Dingen, warum macht ihr das?
Ja, aber das ist eine lange Geschichte.
Okay.
Also die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, so wie ich es vorher gesagt habe, die gibt es seit 2004. Aber davor gab es schon eine dänische Gesellschaft, daher komme ich.
Du bist Däne, müssen wir jetzt mal...
In Däne, ja, genau. Die haben in den 2000 schon angefangen, geschlossene Fonds zu handeln. Aber eigentlich geht es schon zurück zu 1998. Da die Börse hier in Hamburg, wir sitzen in das Börsengebäude in Hamburg, haben gemeinschaftlich mit den Banken hier am Marktplatz angefangen, die Struktur für einen Marktplatz zu bauen. Weil damals gab es ganz, ganz viele geschlossene Fonds, insbesondere in Hamburg, auch Schiffsfonds. Die gab es auch die Landesbank, also hier in Hamburg. Und da wollte insbesondere aus dem Bankenecke hat man gesagt, nein, wir brauchen ein ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Ventil, wenn wir einen Kunden haben, der was verkaufen will. Und das hat man dann gemeinschaftlich mit der Börse angefangen, 98. Und mit dem sind wir dann zusammen 2000 dänische Unternehmen, 2004 dann hier mit der Fondsbörse Deutschland. Da waren die Dänen auch erstmal beteiligt, sind, haben sie dann aber ausgezogen. Und so lange geht dann die Geschichte zurück. Aber eigentlich war das damals so ein bisschen eine Idee von unter anderem, die es nicht mehr gibt, die Hamburgs Landesbank, hier mit der Haspa, der Deutsche Bank, die Commerzbank hier am Ort, die gesagt haben, wir brauchen einen Marktplatz dafür. Und das haben wir dann entwickelt. Und Banken, Sparkassen angebunden an diesen Plattformen, so dass wir sozusagen in der Lage war, dem Privatkunden ein Ventil zu geben, ich will gerne jetzt verkaufen.
Okay, du hast gerade gesagt, du bist seit 2004 dabei?
Ja.
Verdammt lange Zeit, oder?
In den heutigen Zeiten, glaube ich, ist es eine verdammt lange Zeit. Ich glaube, früher war alle 40 Jahre bei einer Firma, aber heute ist es anders. Ja. Aber ich komme gerne jeden Tag.
Ja. Das ist schön. Was willst du jetzt auch anderes sagen, auch wenn es nicht so wäre?
Auch wenn es nicht so wäre.
So, ich habe ein Zitat von dir gelesen, das lautet, mich fasziniert an diesem Bereich der Finanzwirtschaft, dass es um echte Werte geht. Immobilien, Solaranlagen, Windräder oder auch Schiffe oder Container. Alles kann man sehen und anfassen. Ich frage jetzt mal so ein bisschen, provokant, gefällt dir das auch so gut, weil da jeder sich was drunter vorstellen kann?
Ja, glaube ich eigentlich. Also ich war einfach immer fasziniert von Immobilien oder in einem Schiff. Aber also Immobilien ist bei weitem das größte Teil. Und dieses anfassbare Asset der Immobilien, also das hat mich einfach immer fasziniert. Ob es dann Wohnimmobilie oder Büro oder wie auch immer, das fand ich einfach immer interessant. Und wahrscheinlich diese Anfassbarkeit oder man kann es auch sehen, man kann also dahingehend berühren, finde ich schon gut. Also nicht, ich sage nicht, dass andere Investitionen nicht gut sind, aber das mag ich einfach gerne. Ich finde auch, dass es oft einfacher zu erklären, also für jemanden, der investieren soll. Was ist das
ja? Ja, das stimmt. Wir haben jetzt schon gehört, du kommst aus Dänemark. Investierst du privat in irgendwas? Zum Beispiel in guten Wein, obwohl die Dänen und Wein, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig.
Also es gibt dänische Weine, aber da würde ich nicht investieren. Also das würde ich nicht tun. Ich trinke gerne einen guten Wein. Das mit den Investieren und liegen lassen, das habe ich noch nicht so richtig hinbekommen. Das bin eher der das kauft und trinkt. Nein, ich investiere sehr breit. Ich investiere sehr breit von Immobilien in Aktien. Das Einzige, wo ich nicht investiere, das ist in geschlossene Fonds über unsere eigene Plattform, weil das darf ich nicht. Das würde ich gerne, aber darf ich nicht aus Compliance-Gründen, als naheliegend, aber das tue ich nicht. Ja.
Gut, so, also wissen wir jetzt auch das. Wir steigen jetzt mal so ein bisschen, wir nähern uns mal so ein bisschen an das Thema an. Golding Capital Partners hat diesen Markt, den ihr da jetzt auch ja relativ neu bedient, als stille Liquiditätsrevolution bezeichnet. Also Liquidität, wissen jetzt alle, seit ein paar Jahren ist das Gebot der Stunde. Würdest du es auch als Revolution sehen?
Ach, Revolution ist ja schon ein, finde ich, ein sehr hartes Wort, aber ich finde es wichtig. Und man kann fast sagen, in jeder Finanzkrise war eigentlich immer das fehlende Liquidität irgendwo der richtige Auslöser. Deshalb ist dieses Thema Liquidität und Fungibilität, finde ich, extrem wichtig. Und das Problem ist ja in der Regel, das stellt man dann fest, wenn es nicht mehr da ist. Das ist ja eigentlich das größte Problem. Aber, und das ist ja genau die Rollen, was Börsen immer gemacht. Die haben im Prinzip Liquidität zur Verfügung gestellt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Bei dem deutschen Spezial-IFs, die es ja seit Jahren gibt und sehr oft sind Konstrukte in Deutschland gemacht, das offene, ist es aber so, dass diese offene Struktur, die ist sehr einfach zu produzieren, aber die ist dann nicht offen. Wenn jemand wirklich raus will, also wenn jemand mit einer größeren Beteiligung raus will, dann hat dieser Fondskonstrukt nicht die Möglichkeit, die Liquidität dafür vorzuhalten, dass ein Einleger rauskommen kann. Und daher ist in einer Zeit, wo wir jetzt haben, so ein bisschen, also Immobilienmärkte, die übrigens am Wackeln, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber die mindestens in Bewegung sind, dann ist es auch wichtig, dass da Liquidität ist, so dass jemand auch rauskommen kann. Und das kann man dann nicht mit einem Fondskonstrukt machen, wo, ich weiß nicht, 5 Anleger hat, jeder hat 20% und da sind 10 Fonds drin oder 10 Immobilien drin. Weil dann muss ja sofort 1, 2, 3 Immobilien verkauft werden. Und erstmal geht es um Verkaufsprozess von der Immobilie, das dauert, das kennen wir, das dauert ein bisschen länger.
Jetzt noch länger?
Jetzt noch länger. Und zweitens, das macht ja auch für die restlichen Anleger das Produkt kaputt. Weil welche Immobilien kann ich jetzt verkaufen? Ja, die gut sind. Und deshalb ist eigentlich ein Sekundärmarkt natürlich wichtig für der gerne verkaufen will und raus will. Natürlich auch für der gerne investieren will. Aber es ist genauso wichtig für die restlichen Anleger in den Fonds, weil die haben ja diesen, ich nenne das mal wieder, Ventil, so dass es nicht zu Lasten der Fonds kommt. Weil wir haben, wir sehen leider, also nicht nur wir, gibt es auch viele andere, die davon berichten, dass es Kündigungen kommt und dann wird der Fonds plötzlich geschlossen und muss im Prinzip, wenn keine Lösung kommt, zwangsaufgelöst werden. Und dann gewinnt keiner. Also dann gibt es im Prinzip so irgendwie nur Verlierer. Und da ist dieses Sekundärmarkt, also die Liquidität ist einfach extrem wichtig.
Mhm. Wenn ich dir da jetzt so zuhöre, würde ich jetzt direkt sagen, also raus wollen gerade ganz viele und rein will niemand. Wie ist das Verhältnis?
Also ich würde fast sagen, es ist nicht umgekehrt. Aber es gibt verhältnismäßig viele, die gerne kaufen wollen. Es gibt immer noch viele institutionelle Investoren, die Geld haben und die auch, wo die Immobilienquoten nicht ganz oben sind. Also die sagen, nein, wir investieren weiter. Wir gucken uns die Märkte an. Und das, was wir von denen hören, ist, dass der Sekundärmarkt interessant ist, weil da können die in ein bestehendes Portfolio investieren. Und wenn die in einen neuen Fonds investieren, dann investieren die im Prinzip in eine Strategie und muss, ich überspitze jetzt, hoffen, dass der Asset Manager die Objekte kaufen kann. Und das ist dann der Vorteil in einem jetzigen Situation für einen Käufer, dass er sagt, okay, ich weiß jetzt ganz genau, was ich kaufe. Ich kriege den auf jetzigen Marktniveau und kann im Prinzip abschließen. Also daher, da ist auch ein Vorteil für den Käufer.
Und sind das institutionelle Investoren nur aus Deutschland oder wo kommen die noch her?
Bis jetzt, was wir gesehen haben, ist primär Deutschland. Das deutsche Spezial-AIF ist...
Speziell?
Das haben Sie, das hast du jetzt gesagt, Entschuldigung. Das deutsche Spezial-AIF ist einfach nicht so bekannt. Das heißt, wenn wir mit Ausländern sprechen, also denen, dann sagen die, was ist das? Wenn wir dem sagen, nee, das ist ein Luxemburger SICAV oder etwas anderes, dann sagen, oh, das kenne ich. Das ist einfacher, ja.
Oh, okay.
Okay. Es kommt drauf an, wo man kommt.
Ja, ja. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Vorteile genannt, wenn ich jetzt reingehe. Ab wann lohnt sich denn sowas?
Also der Spezial-AIF, also die institutionellen Produkte, die wir sind, die gibt es eigentlich mit Ticketgrößen. Also einzelne, die haben eine Ticketgröße ab 2 Millionen, aber die meisten sind 5 bis 10 Millionen aufwärts. Das heißt also, man braucht schon einen großen Portemonnaie. Gut. Also das ist nicht ein Markt für den, also für Otto normalen Verbraucher. Das ist es absolut nicht. Nein. Die können übrigens auch gar nicht kaufen, weil da gibt's Regelungen in den Prospekten, dass man nur professionelle Anleger nimmt. Also semi-professionelle und professionelle und in einigen Produkten nur professionelle Produkte.
Zum Glück sind wir in einem Podcast für die Immobilienbranche.
Ja, die kennen das.
Genau.
Das dürfte alle bekannt sein. Also alle, die hier zuhören, die wissen, worüber ich rede.
Ja, das stimmt. Ich las, dass es im angelsächsischen Raum ein sehr etabliertes Modell ist. Stimmt das? Und wenn ja, wieso ist es da etabliert? Du hast gerade gesagt, es ist sehr komplex.
Also Nordamerika, UK, da ist das ganze Thema Trading, also den Handel. Ich habe etwas und das will ich auch handeln können. Glaube ich, deutlich mehr ausgeprägt als hier in Deutschland. Das sind ja viele Themen, die von dem gekommen sind, also Zertifikate oder andere im Handel. Sehr vieles kommt ja von einigen aus dem angelsächsischen Raum. Ich glaube, die haben diese Mentalität dafür, dass die wollen einen Markt und investieren auch nicht so richtig, wenn es keinen Markt gibt. Ich glaube, es ist ein bisschen Tradition bei dem. Und ich glaube, das lernen wir momentan, dass das wichtig ist.
Die Deutschen sind da sozusagen zu vorsichtig?
Ich würde schon sagen, ja. Also an einigen Stellen habe ich so das Gefühl, dass man so sagt, ja, aber das kaufe ich jetzt und das behalte ich die nächsten 15 Jahre. Und wer so alt bin ich, der weiß ja, das passiert manchmal Themen in 15 Jahren, egal ob ich privat oder institutionell Investor bin, und dann muss ich was umschichten. Und das muss ja nicht heißen, dass der Fonds, in dem ich drin bin, schlecht ist. Im Gegenteil, das kann ja auch sein, weil er gut ist und jetzt will ich einen Teil der Überschuss mitnehmen oder wie auch immer. Aber dieses Thema, ich gucke mir das die ganze Zeit an und wenn es eine Opportunität ist, dann verkaufe ich. Das finde ich ist nicht sehr ausgeprägt in Deutschland. Und würde ich mir manchmal wünschen, dass es mehr ist. Ich würde natürlich auch davon profitieren, klar. Aber ich glaube, in der Mentalität wäre das auch ganz gut. Wenn man manchmal ein bisschen sagt, nee, jetzt, ich sitze das nicht aus, ich mag jetzt reinen Tisch und starte dann neu.
Wie findet ihr eure Kunden? Ihr habt ein großes Netzwerk und ihr sprecht die dann alle an? Oder wie stelle ich mir das jetzt rein technisch vor?
Das ist, ich habe fast gesagt, ja, Podcasts. Nein, wir machen normales Vertrieb. Wir besuchen die Kunden, wir machen Webinare, Meetings gehen zu Messen etc. Haben natürlich auch eine große Datenbank, aber das ist auch sehr viel ein Business, wo also man lernt sich kennen, da entsteht ein Vertrauen zueinander und dann wird gehandelt. Es ist nicht etwas, wo, also mindestens selten, dass jemand kommt zu uns und sagt, ich will jetzt was verkaufen und wir haben davor gar nicht gesprochen. Das ist selten. Also es ist immer noch über Netzwerk und Kontakte, was sehr, sehr viel läuft. Ja.
Und wie erklärungsbedürftig ist das dann?
Also im institutionellen Bereich, da habe ich ja mit Kunden zu tun, die wissen, was die tun. Mindestens in der Regel. Aber nein, das ist jetzt Spaß. Die wissen ja, was die tun. Das heißt, die wollen natürlich hören, wie läuft der Prozess, um sicher zu sein, dass man den Prozess verstanden hat. Aber da fangen wir nicht an, Fonds zu erklären.
Nein, also das meine ich auch nicht. Aber jetzt das ganz speziell, was ihr macht, meine ich. Also ja, wie erklärungsbedürftig ist das, dass jetzt das, die Institutionellen wissen, was ein Fonds ist?
Das sollten sie wissen. Ja. Also das ist schon, ich würde nicht sagen, dass es extrem erklärungsbedürftig ist, weil ich hätte gesagt, am Ende ist ja einfach. Verkäufer und Käufer.
Ja, aber jeder weiß ja, Fonds, die Regulatorik ist extrem hoch, es gibt da ganz viele Fallstricke.
Das ist genau die Themen, die dann besprochen wird. Wie ist die Dokumentation, wenn ihr die macht? Also wie wird der Datenraum für den Käufer gemacht, so dass wir sicher sind, dass der Käufer alle Informationen bekommen haben? Wie kriegen wir in Zusammenarbeit mit dem Asset Manager und das KVG hin, so dass wir den guten Preis bekommen? Das sind eigentlich eher die Themen, die dann geklärt wird. Also nicht die Basics, aber wirklich der Thema, wie ist der Prozess? Wie müsste man sich denn vorstellen? Und das wird dann durchgesprochen. Und dann wäre es natürlich auch durchgesprochen. Wir haben auch institutionelle Investoren, die was verkaufen wollen. Die sagen, aber ich habe eine Liste von Kunden, den dürfen Sie nicht ansprechen. Also das passiert auch. Und dann sagen wir natürlich, ja, klar, machen wir nicht. Oder wir einigen uns darüber, wir sprechen erstmal, weiß nicht, Versorgungskassen an oder Sparkassen oder Volksbanken.
Also das wird schon in manchen Fällen sehr detailliert besprochen aus verschiedenen Gründen eben dann
okay. Sehr intensiv, also sehr positiv intensiv miteinander besprochen. Auch die Preiserwartungen, also was erwartet der Verkäufer, halten wir das für realistisch? Weil da können wir uns ja auch, wenn der Käufer jetzt sagt, ich will, weiß nicht, 15% Rendite bei Immobilien, können wir mir schon sagen,
das wird nichts.
Und dann können wir uns auch beidseitig die Zeit sparen. Also das ist auch ein wichtiger Austausch, dass man das miteinander macht. Das ist auch so ein bisschen Erwartungsmanagement, das ist Zeitmanagement, weil wenn wir jetzt etwas verkaufen, der Käufer braucht ja 2, 4, 6 Wochen, um ein DD zu machen, vielleicht einmal durch die Gremien zu gehen, eine Investitionsentscheidung 100% durchzuziehen. Also führt er dazu, ich muss ja den Verkäufer erklären, also dein Geld kriegst du nicht morgen. Also es dauert schon ein bisschen.
Und ist das, ihr macht das ja jetzt auch noch nicht so lange, aber haben sich die Zeiten, die Entscheidungszeiten geändert? Ist es, braucht man länger dazu oder ist das so?
Weil das traue ich mir nicht ganz zu sagen.
4 bis 6 Wochen, das klingt jetzt für mich ja schon rasend schnell. Ja,
aber das ist auch, wenn das alles gut läuft. Ja. Also, ich würde jetzt keinen Vergleich machen. Ich würde nur sagen, mein Eindruck ist bei den Institutionellen, dass wenn die was auf den Tisch bekommen, dann prüfen die das eigentlich ziemlich schnell. Und kommen mit fairer Aussagen zu, wie lange brauche ich. Weil das ist ja auch für beide Seiten wichtig. Wenn jemand sagt jetzt, ich brauche 4 Wochen und man dann in 4 Wochen noch zurückkommt mit einer Rückmeldung, ist ja alles gut. Wenn jemand sagt, ich brauche 2 Wochen, aber ich brauche 8 Wochen, dann ist es ja doof. Dann wäre es besser, von vorne weg zu sagen, ich brauche 6 bis 8 Wochen. Weil dann weiß ja jeder, wie er sich einstellen kann.
Mhm. Ja, du wolltest noch?
Das ist so ein bisschen Erwartungsmanagement, würde ich sagen. Das haben wir auch in dem Erstgesprächen sehr viel.
Mhm. Jetzt apropos Erwartungen, wir haben ja jetzt sehr lange gesehen, dass Verkäufer und Käufer nicht so richtig zusammengekommen sind. Und man redet ja dann immer von der sogenannten Bodenbildung, wo es auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt, ob wir da jetzt schon angekommen sind oder nicht. Wie ist das bei euch so mit diesen Erwartungshaltungen von Verkäufer und Käufer?
Also Im Groben würde ich sagen, das nähert sich an. Also das kommt näher aneinander. Jetzt haben wir auch das Glück, muss man sagen, wir in den letzten Jahren haben wir deutlich mehr Käufer sozusagen angebunden über die Zeit. Und dadurch gewinnt man ja auch Information und Erfahrung. Von dem Hintergrund würde ich sagen, die Spanne ist nicht so groß wie vor 2 Jahren. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir vor 2 Jahren, dass es klar war, die Zinsen müssen jetzt deutlich steigen. Da wusste keiner ganz genau, wohin. Und dann hat der Käufer natürlich die oberste Ende vom Spektrum genommen und der Verkäufer die unterste Ende. Und das geht nie gut. Das kriegt man nicht zusammen.
Das ist zu weit auseinander.
Ja, das ist einfach zu weit auseinander. Aber ich glaube, das nähert sich an. Ich glaube auch, wir werden in 2025 mehr Transaktionen sehen.
Das wäre jetzt gleich meine Anschlussfrage gewesen. Du bist so lange im Geschäft. Was hast du vorher gemacht, vor 2004? Also aus welcher Richtung kommst du?
Ich bin Banker.
Wie überraschend.
Ja, was für eine Überraschung. Und haben parallel zu meinen Bankarbeit ein Studium gemacht. Und als ich 30 wurde, da hatte ich keinen Bock auf die Bank mehr, weil ich fand, das alles war so reguliert und eingeengt. Dann bin ich in den Bereich der geschlossenen Fonds gekommen, bin Vorstand geworden und wir sind so ein reguliertes Institut geworden. So, jetzt bin ich Vorstand ein reguliertes Institut, eigentlich das, was ich vor 30 Jahren verlassen hat. Das nervt mich übrigens auch manchmal, die Regulierung, sage ich ganz ehrlich. Aber ja, bin klassisch gelernter Banker mit einem kleinen Studium.
Ja. Gut, so, also haben wir das jetzt auch noch besprochen. Und jetzt nochmal, also du bist ja da eine sehr lange Zeit, beschäftigst du dich damit? Du hast jetzt gerade gesagt, wir werden 2025 aus deiner Sicht mehr Transaktionen sehen. Das haben wir uns ja auch schon 2024 am Anfang des Jahres erzählt und es ist nicht so richtig eingetreten.
Vielleicht sind da mehr Transaktionen gekommen, aber das Jahr vorher war auch nur eine und dann zwei. Das ist nein, Spaß ist halt, ja.
Gib mal so einen kurzen Einblick, also ja. wie 2025 oder nicht, wir müssen es ja jetzt nicht auf das Jahr festlegen, also wie wird sich die Branche so in deinem Bereich entwickeln, was glaubst du?
Na, ich glaube, wenn du mich jetzt vor 4 Wochen gefragt hast, dann hätte ich gesagt, ja, ich glaube an eine kleine Senkung der Zinsen im kurzen Ende. Langfristig, glaube ich, sind wir da, wo es sein muss. Und dann hätte ich gesagt, und wenn jetzt die Märkte merken, dass es so ist, dann hätte ich gesagt, Q3, Q4 werden wir anfangen, Transaktionen zu sehen. Weil es dauert, alle brauchen ja auch ein bisschen Zeit. Also von jetzt habe ich es gesehen und jetzt entscheide ich und jetzt kaufe ich. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Wir haben jetzt einen neuen Freund in den USA. Inwieweit die Unsicherheit, die er momentan in den Märkten reinbringt, diese Erwartungen ändern, das ist Themen, die wir und auch hier besprechen. Ich glaube, die Unsicherheit ist nie gut, also für Märkte so. Und wenn, weiß nicht, Handelskrieg oder was anderes kommt und der Wirtschaft in Deutschland geht es noch schlechter, dann müssen wir vielleicht erwarten, dass diese Handelspause, dass die länger dauert. Ich glaube, das kann man nicht ausschließen. Und war eigentlich immer so, dass wenn es so richtig Unruhen kommt, dann halten sich viele zurück und behalten die Liquidität selber. Ja.
Also es bleibt sozusagen eine große Unsicherheit, bis wir genaueres wissen. Und wie siehst du in der, ich sage jetzt mal, Nische dazu, diesen Zweitmarkt, wie siehst du das? Wird da mehr gehandelt werden?
Ja, also bei uns sehe ich, außer die großen Marktthemen, das sehe ich auch einfach das Thema, dass unser Markt sich entwickelt. Dass die Bekanntheit größer wird. Und viele, mit denen wir gesprochen haben, letzten Monaten gesagt, ja, ich überlege zu verkaufen. Ich glaube, die kommen auf den Markt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Marktentwicklung. Die wird uns helfen dieses Jahr.
Ja?
Ja, okay. Das glaube ich ganz sicher, ja.
Gut, dann werden wir das mal ganz genau beobachten, was da passiert. Haben wir noch irgendwas vergessen, Alex, was wir noch besprechen müssen? oder haben wir jetzt erstmal für den ersten Podcast?
Ich glaube, wir haben für den ersten Podcast.
Und für alles, so erklären haben wir das jetzt eigentlich.
Oder hast du Fragen, Doktor?
Nein, ich habe jetzt keine Fragen mehr. Ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich danke dir sehr für die vielen Erklärungen. Und ich bin sicher, wir sehen und hören uns dann wieder. Und dann gucken wir mal, wie so die Entwicklung weitergeht. Weil es bleibt ja weiter spannend.
Also erstmal Dankeschön. Ich freue mich schon auf den zweiten Podcast. Das macht sehr Spaß.
Ja. Gut, dann vielen Dank und bis bald.
Dankeschön. Tschüss.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.